Nicht nur, dass Eintracht ein Spiel gewinnt, was sie nach allen Statistiken eigentlich nie hätten gewinnen dürfen, sondern die ganze zweite Liga spielt, was den Abstiegskampf angeht, auch noch für Eintracht. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 199. Folge der Gegengerade. Und einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobi. Grüße dich, schön, dass du dabei bist.
Ja, danke für die Einladung. Hallo.
Ja, sehr gerne. Anna konnte das Spiel leider berufsbedingt nicht gucken und Tobi und ich, also wer Tobi nicht kennt, für die drei, die ihn noch nicht kennen, Tobi, der Meister meint hinter meinem befreundeten Podcast Eintracht lebenslang, wir sprechen immer viel zu selten miteinander, stellen wir nicht regelmäßig fest. Ich glaube, unter vier Augen das zweite Mal erst
irgendwie. Ich glaube, es ist das zweite Mal, ja.
Ja, naja, umso schöner, dass wir heute Abend die Chance haben. Tobi, bei der Terminfindung für diesen Termin, ich spreche schon wieder wunderschönes Deutsch, ein hervorragender Einstieg, hast du mich gebeten, das Ganze auf den heutigen Sonntag zu legen, aus einem ganz bestimmten Grund. Erzähl dir nochmal.
Ja, vielleicht hört man es noch ein bisschen, meine Stimme ist mittlerweile wieder da, aber die war gestern doch arg angeschlagen. Also was Benny da vor dem Spiel gefordert hat, das haben wir bei uns selbst im Block 8 gut umgesetzt und gerade nach dem 3-2 war, also ich hatte auch tierisch Kopfschmerzen am Ende des Spiels vom Rumbrüllen, aber es hat sich gelohnt.
Ja, war bei uns in der Gegengerade ähnlich, also so gegen Ende des Spiels fing auch meine Stimme an, ein bisschen in den Keller zu gehen, aber es hat sich ein bisschen schneller regeneriert, nichtsdestotrotz steigen wir mal ein in das Ganze. Du hast es schon angedeutet, Benny Capo aus der Süd, mit einer schon, wie ich fand, mitreißenden, ziemlich emotionalen Ansprache auf den Punkt, auch nicht zu lang. Die jeweiligen Tribünen direkt angesprochen, hat schon die richtigen Worte gefunden. Das hat er stark gemacht, fand ich.
Ja, hat er stark gemacht. Und dann diese erste Anfeuerung, die dann gleich im Anschluss darum kam, das war auch wirklich, wirklich laut. Also es war gefühlt lange nicht mehr so im Stadion. Du hattest gleich so das Gefühl, okay, es geht los. Was ich dann natürlich gleich wieder, ich glaube, ich habe es dann nochmal getweetet irgendwie, normalerweise fällt jetzt in der 5. Minute das 1-0 für Paderborn, weil es immer so ist. Wenn gut Choreo ist oder die Fans wirklich gut dabei sind, dann fällt ja sofort das Treffer in der Anfangsphase, um den Stecker da wieder zu ziehen. Aber so war es ja diesmal nicht, zum Glück nicht ganz so hart.
Nicht ganz so hart, wobei... Lukas Kwasniok hat es auch hinterher in der Pressekonferenz gesagt, Paderborn vom Auftreten her sich da überhaupt nicht hat beeindrucken lassen von und da auch so ganz langsam anfing, einerseits, weil sie selber gut spielten, andererseits, weil Eintracht eigentlich gar nicht so richtig ins Spiel fand, bei allem Kampf und bei aller Emotionalität, die tatsächlich da war, spielerisch lief der herzlich wenig zusammen am Anfang, oder?
Ja, es war eigentlich genauso wie die letzten Spiele. Also wirkliche Veränderungen hat man nicht gesehen. Wir hatten sie eben nochmal durchgegangen, was da für Änderungen in der Startelf waren. So positiv haben die sich jetzt am Anfang nicht ausgewirkt irgendwie. Und jedes Mal, wenn der Ball ja in Strafraumnähe kam, brannte es wieder lichterloh. Also man musste eigentlich ständig Angst haben, dass das Tor für Paderborn fällt. Und nach vorne lief wieder herzlich wenig. Also eigentlich genauso wie die letzten Spiele.
Das ist kurz angesprochen, Bar in der Startelf, Krause kam rein, Ritt Müller war auf dem Feld, aber nach vorne lief wenig zusammen und tatsächlich, auch da zitiere ich den Trainer unserer Gäste, in der 26. Minute die tatsächlich auch verdiente Führung für Paderborn, allerdings auch wieder so überflüssig, weil zu dem Zeitpunkt schon wieder dieses komisch phlegmatische Abwehrverhalten Einzug gehalten hatte bei der Eintracht. Diesem doch energischen, schwungvollen, emotionalen Beginn, wieder viel zugucken, was der Gegner so macht, ihn flanken lassen. Das ging dann auch prompt in die Hose und tatsächlich das Stadion war zu dem Zeitpunkt oder ab dem Zeitpunkt irgendwie leise gespielt. Wie ging es dir da auf der Tribüne? Wie ging es bei den Leuten um dich herum?
Ja, es war dann irgendwie wieder so ein bisschen das Murmeltiergefühl, ne? Also dieses, na okay, es geht wieder so los. Und normalerweise, wenn wir in Rückstand geraten, dann war das diese Saison eigentlich das Ende. Dann kannst du eigentlich auch das Stadion verlassen. Da passiert ja normalerweise nicht mehr viel. Und so war auch das Gefühl um mich rum. Man muss natürlich auch sagen, gerade bei dem 1-0, also Grimaldi, wie er diesen Kopfball da, diese Ablage oder Vorlage, das ist... Ja, Grimaldi ist genauso ein Spieler wie Wanicek oder wie Rehse oder wie Alex Meyer damals. Das ist so ein Typ, der halt auch immer gegen uns trifft. Ist
ja, ja. Artig, auch so ein Typ.
Artig, auch so ein Typ, genau.
Ja. Aber allgemein, Paderborn echt viel Qualität auf dem Feld und die wussten auch, was sie zu tun hatten.
Ja.
Ich muss mal sagen, Lukas Kwasniok, so vom allem her, vom Typ her, also auch wie er nachher in der Pressekonferenz auftrat, wie er sein Team einstellte, wie das Team das umsetzte. Wenn man ein bisschen träumen will, das wäre einer, der würde ganz gut zur Eintracht passen, ne? Auch mit seinem durchaus sehr offensiven Spielstil, ohne die Defensive irgendwie zu vernachlässigen.
Ich gucke halt mal, wie hat sich das denn jetzt in der Tabelle auf die ausgewirkt?
Die sind
ein Punkt hinter Platz 3, sind da Magdeburg. Ja, naja, ist ja noch alles drin.
Ja.
Ja, also klar, irgendwie Paderborn ist ja die letzten Jahre immer mit oben dabei. Und wie lange ist der jetzt schon in Paderborn? Das ist ja auch schon das zweite, dritte Jahr oder so. Mhm. Der ist schon eine ganze Zeit da, ne? Der hat da schon ordentlich was aufgebaut. Ich habe mich vorhin bei den Highlights gewundert, dass der mittlerweile immer so ein Jackett drüber trägt. Ich hatte in Erinnerung so, das ist auch so eher der Thorsten Lieberknecht, Tscherning, emotionale Typ in Sportklamotten. Ja, nee, Respekt. Also der hat die Mannschaft wirklich top eingestellt. Das hat man schon gesehen. Das ist ein anderer Fußball als das, was wir so von Eintracht gewohnt sind. Das ist schon deutlich eine andere Klasse eigentlich, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Leider.
Viel passierte da auch dann eigentlich nicht mehr. Der Ausgleich, glücklicherweise zu einem guten Zeitpunkt, kurz vor der Pause, für mich völlig aus dem Nichts. Wie ging dir das?
Ist so. Also wir hatten vorher, haben irgendwie mal eine Chance, wo sie denn wieder, oder das heißt eine Chance, wo sie wieder am 16er rumgetanzt sind, hin und her gepasst. Und wir schon so, schieß doch einfach mal drauf. Ich meine, hat doch bei Tempelmann im Derby auch funktioniert oder ne, was Kiwi auch immer sagt, es kann einen Abklatscher geben, abgefälscht, ist alles möglich. Ja. Und genau das haben sie dann ja mal gemacht. Wir hatten erst gedacht, es war Tempelmann, der den ersten Schuss, aber ich glaube, es war Krause, der geschossen hat. Krause geschossen, schön ins Lattenkreuz quasi. Ja, und Tetschi dann super reagiert und mit ein bisschen Glück dann auch unter die Latte gewimmst, das Ding. Es war komplett aus dem Nichts. Das war ja der erste richtige Torschuss, wenn man so will.
Ja, davor diese Halbchance von Polter, so Seitfallzieher, den er nicht richtig erwischt. Ja. Ist kein großes Gefahr fürs Paderborner Tor, aber von beiden schon stark gemacht. Also die ganze Vorbereitung war schon gut, mal strukturiert und mit Dampf eigentlich in den Strafraum rein, auch Rittmüller, der Pass.
Ja.
So in die gefährliche Zone rein. Und genau wie du sagst, dann klatscht so ein Ball halt mal ab. Krause, à la Bonheur, meine Güte. So ein Ding, dass er so ein Ding auspackt, hätte ich ihn gar nicht vermutet.
Nee.
Dachte erst wieder typisch, dass das Scheißding natürlich wieder nur in die Latte geht, statt mal rein. Aber Tetschi, echt, das war auch technisch wirklich anspruchsvoll. Also,
ja.
Deshalb, man ging dann mit Hoffnung in die Halbzeitpause. Man dachte, gut, erste Halbzeit spielen wir sowieso mal scheiße, also was soll's. Auf geht's in die zweite. Jetzt können sie den Schwung hier mitnehmen. Den Schwung nahmen sie dann auch mit. Leider die Paderborner, die gleich mit einer, das sah aus wie im Training, fand ich, das Tor.
Welches Tor war
das? Das 2-1, das war so,
wo sie rechts
kamen. Mhm. Erster Pass, zweiter Pass, dritter Pass ins lange Eck und fertig.
Also. Ja, da hat die Zuordnung wieder irgendwie nicht so gepasst. War so ein bisschen, wie man es so die letzten Wochen, wollte ich gerade sagen, aber eigentlich Monate von Eintracht gewohnt ist. Die Zuordnung passt nicht und dann läuft das viel zu einfach, irgendwie zu weit weg von den Leuten. Und wenn man Grimaldi dann halt in der Position den Ball überlässt, dann macht er den eigentlich rein. Ich meine, der hatte in der ersten Halbzeit ja auch noch diese Chance, wo er über den Ball tritt und den nicht richtig trifft. Aber da, ich war mir zu dem Zeitpunkt auch sicher, das war's. Also es ging dann ja so weiter. Paderborn hat danach Druck gemacht. Die hatten ja Chance um Chance. Und ich habe da eigentlich nur gedacht, okay, 2-3, vielleicht geht es wieder 4-1 aus. Irgendwie, also die lassen sich das nicht mehr nehmen. Die wirkten wirklich sehr, sehr sattelfest zu dem Zeitpunkt.
Sie haben es dann liegen lassen. Erstmal Riesentat von Hoffmann. Gegen 10. war es, glaube ich. Gott, wie er den hält, weiß nicht. Muss man halt RTH für sein.
Ja.
Danach eine Ecke. Ich habe es mal von der Hintertorkamera bei Instagram gesehen, von Robin Krauses Frau gepostet. Hast du es auch gesehen?
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Ziemlich witzig, weil Wahnsinn, wie Robin das antizipiert, dass er in der Situation da auf die Linie zurückläuft und genau da kommt der Ball und er kann auf der Linie halt mit dem Kopf klären. Also das war eigentlich ein sicheres Ding, à la Bonheur. Krause, überraschenderweise fand ich, also er hat wieder seine Krause-Pässe auch gespielt, denkst du, um Gottes Willen, eigentlich schon wieder. Aber an sich eine anständige Partie von ihm, fand ich. Also gerade so defensiv, weißt du, Junge, was
Eben das.
Wie man auch mal dem Gegner wehtut. An sich ein ordentlicher Auftritt, fand ich.
Ja, es ist tatsächlich so. Es ist immer wieder, also es wiederholt sich auch, ne? Es ist mit Kaufmann, Krause, immer dieses, wenn man denkt, ja, okay, jetzt ist aber auch wirklich, also lass doch mal die anderen ran, irgendwie hat das Ganze so ein bisschen totgelaufen. Aber in solchen Momenten ist Robin Kraus halt wirklich dieses, ja, es ist so platt, eigentlich so das Kampfschwein und was die den Kampf annimmt und die Mannschaft so voranträgt, aber es funktioniert anscheinend und dann auch. Ja, das ist dann wirklich das Glück des Tüchtigen, ne? Gestern mit dem Schuss und dem Kopfball halt, ne? Ja. Braucht man auch ab und zu, hat man ja oft genug nicht.
Ja, absolut. Shani guckte sich das Ganze dann noch ein Weilchen an, wurde halt nicht besser und wechselte dann zweimal Rittmeller und Bar raus. Bar, muss ich sagen, Richtung Totalausfall für mich.
Ja. Und wann hat er das letzte Mal gespielt? Der hat jetzt auch eine sehr lange Pause gehabt. Glaube ich. Also. Ja.
Ja, kann sein, wenn mal eingewechselt ging gegen N oder sowas, aber Startelf ist schon ein Weilchen her, aber jetzt hat man leider auch gesehen, warum. Also nach vorne mutlos, nach hinten konzeptlos, also echt leider sehr schwacher Auftritt. Ja. Philipp kommt für Rittmüller. Dass Bell an dem Tag so einschlägt, muss ich allerdings sagen, also nicht nur wegen seines Tors nachher, damit habe ich aber auch überhaupt nicht gerechnet, weil plötzlich fing dann auch wirklich an, mal nach vorne was zu gehen. Und das Spiel spätestens mit dem, also Marie kam später noch rein, auch ein ganz starker Auftritt von ihm. Ja. Und irgendwie fing das Spiel an, ausgeglichen zu werden und mit dem Tor von Philipp dann auch zu kippen, aus meiner Sicht. Philipp, das Ding, touchy ja irgendwie so für mich so ein klassischer Stürmer, den siehst du halt ewig nicht.
Und dann also steht er da, wo er
nichts,
stehen muss.
Null, gar nichts. Und plötzlich, also A macht dann Tor, also und bei der zweiten Aktion klaut er halt den Abwehrspieler von Paderborn wirklich genialen Ball. Ja. Ich meine, der vertändelt das auch ein bisschen, aber da ist er halt, wo er sein muss, luchst ihm den Ball ab. Dann Philipp, der Antritt, wird noch versucht, so am Trikot festzuhalten. Festgehalten zu werden. Ich hatte den Eindruck, da können sich zwei Leute an seine Beine klammern, das wäre dem scheißegal gewesen, das Ding da wie reingemacht, so kam das mir vor.
Wie ging dir das? Das ist so wichtig. Also das war wirklich rein brutalisiert, wie man so schön sagt. Ja, rein, also wirklich
rein gewollt.
Ich habe manchmal ein Problem damit, wenn ein Spieler eher denn den Freistoß suchen oder sich zu leicht fallen lassen, weil gerade bei uns passiert aus Standardsituationen sowieso wenig und er hätte es da wirklich die Notbremse ziehen können. In dem Fall wäre rote Karte gut gewesen, aber er wollte unbedingt dieses Tor machen, was auch, wie lange hat er jetzt nicht getroffen? 14 Spiele hat der Kommentator vorhin, glaube ich, gesagt. Also sowas, deshalb überleg mal, wann das letzte Tor war gegen Kaiserslautern, dieses in der Nachspielzeit oder so.
Ja, ich glaub, genau. Das ist das 3-2, genau. 2-3 ist unsere Sicht.
Und ja, also das wollte er machen und das hat er sich dann auch verdient nach der langen Zeit.
Ja. Ja, dann plötzlich geht Eintracht in Führung. Der angesprochene Bell, vorher schon sehr auffällig gewesen. Ich muss sagen, so nach dem ganzen Pech, was wir halt auch neben schlechten Leistungen, aber halt auch in den letzten Spielen hatten, man erinnert sich an den Kopfball mit Doppel-Alu von Nicolao in Münster, muss ich mal sagen, da darf auch so ein Ding mal reingehen. Also da fange ich jetzt nicht an, über den eigentlich ziemlich schlechten Abschluss den Kopf zu schütteln, weil in der Situation war das eigentlich so ein sicheres Ding für einen Keeper, aber da rutscht halt einer rein, fälscht das Ding ab, gehört dann halt irgendwie mal dazu, ne?
Ist so, was ich vorhin zu Anfang sagte, bei dem ersten Tor, einfach mal abziehen, ne? Also ich meine, klar, in dem Moment hat er auch keine andere Möglichkeit, aber du hast denn halt irgendein Bein, was da im Weg steht und den oft genug bei uns halt abgewehrt hat. Diesmal war halt das Bein da, um den abzufälschen. Also das kann aber auch nur entstehen, wenn du denn auch den Mut hast, mal aufs Tor drauf zu schießen, ne? Und dann war Feierabend. Also nach dem 3-2, also ich meine, das Wetter war auch dementsprechend, wir waren alle um uns rum komplett durchgeschwitzt nach dem Spiel. Und denn diese letzten 10 Minuten da nochmal durchhalten bis zum Ende, das war schon intensiv laut, muss ich sagen.
Das auf jeden Fall, ging gerade, da saß auch keiner mehr. Natürlich muss das Eintracht nochmal spannend machen. Ich glaube, Baas und
Köhler war es.
Köhler waren es. Die weiß nicht, was die da im Mittelfeld machen. Das war aber nichts Gutes. Und der von dir angesprochene Grimaldi. Man muss auch sagen, er musste den Ball sehr knapp an Pfosten anvisieren, weil RTH hat sich da auch echt wieder extrem groß gemacht. Ja. Also da musste er irgendwie mal vorbeikommen. Das sah aus der Entfernung aus und dachte, wieso setzt du denn den Ball daneben, wenn du das in der Wiederholung siehst oder im Fernsehen dir nochmal anguckst. An Hoffmann, da musste er erstmal vorbei, weil er da war halt echt da, machte sich groß. Aber meine Güte, er rutscht mir das Herz los. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ne?
Es wäre nicht Eintracht, wenn es nicht so laufen würde, ne?
Ja.
Ist so.
Ja, ein paar Konter. Philipp nochmal mit einer Chance. Tachi nochmal mit einer Chance. Scheißegal, am Ende steht das 3-2. Riesenjubel, Riesenerleichterung. Und ich hatte es im Intro schon angedeutet, Münster verloren. Ulm, gerade noch so verloren, Regensburg sogar abgeschossen worden gegen Elversberg. Muss sagen, nehmen wir mal mit so einen Spieltag. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich denke mal, Regensburg hat sich heute erledigt. Ich glaube, wir haben jetzt 8 Punkte Vorsprung. Wenn die uns noch einholen sollten, dann
hätten
wir es nicht besser verdient. Und Big, big points. Wir haben jetzt 4 Punkte auf Ulm. Das ist super wichtig. Ich habe nochmal geguckt, wie das Restprogramm ist. Weil normal hat man ja immer das unten nochmal gegeneinander spielen. Aber wir spielen nur noch gegen Regensburg. Und Ulm spielt gegen Münster am letzten Spieltag. Also die können sich auch nicht mehr groß gegenseitig die Punkte wegnehmen. Mhm. Deswegen ist das jetzt so wichtig, dass wir punktgleich mit Münster sind. Gerade bei unserem, ja gut, Torverhältnis. Eigentlich haben wir einen Punkt weniger, wenn man das Torverhältnis mit einbezieht. Aber es ist wirklich enorm wichtig, um noch diesen letzten Strohhalm Platz 15 irgendwie festzumachen. Also mehr nach oben geht nicht. Fürth, Darmstadt, die sind auch weg für uns, würde ich sagen. Die haben 7 Punkte vor. Ja. Und es geht nur noch eigentlich Platz 15, 16, 17. Und ich sag's glaube ich jedes Jahr, wenn es um Klassenerhalt geht, also für mich gehört die Relegation eh abgeschafft, aber ich glaube auch in der Relegation haben wir nicht so gute Chancen dazu bestehen. Also für mich bleibt einfach nur Platz 15. Das ist die einzige Hoffnung auf den Klassenerhalt. Alles andere wird nichts, glaube ich nicht.
Ja, ich will nicht in die Relegation, weil ich nicht in die Relegation will, aber du hast gesehen, wer gerade Dritter der dritten Liga ist, ne?
Wer ist da gerade? Ist da Dresden wieder? Cottbus?
Bielefeld.
Oh, ich ganz verpasst. Oh, ey. Obwohl, das wäre ja genau so Relegationsspiel um den DFB-Pokal rum, ne? Ja, das müsste dann irgendwie verschoben werden. Vielleicht werden sie dann noch vom Feiern und so, wer weiß. Ja. Aber nein. Da könnte sich noch der nächste böse Kreis schließen.
Das will keiner. Also entweder hoffen wir mal auf Saarbrücken, dass sie die noch einholen, aber nein, wir wollen sowieso nicht in Relegation. Nein. Also nein. Ja, Tobi, kein herausgespielter Sieg, ein herausgekämpfter, ein herausgewollter, ein heraus eingewechselter Sieg, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will. Wie ordnest du das Ganze ein?
Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, dass das mit diesen Begleitumständen der Ansprache und was jetzt auch dieses Zusammenhalten, was sie Mitte der Woche gepostet haben, wo sich in der Kabine da nochmal Fanvertreter und Aufsichtsratvertreter und von der Mannschaft Teile getroffen haben und nochmal eingeschworen haben. Ich glaube, das war wirklich die letzte Patrone. Wenn das jetzt vorgestern in die Binsen gegangen wäre, dann wäre auch, also mehr kannst du nicht machen. Du hättest vielleicht noch die Trainerkarte ziehen können. Weiß nicht, ob das jetzt auf die Zeit noch was gebracht hätte, aber so um die Fans zu motivieren, war das Letzte. Du hättest keine weitere Eskalationsstufe mehr gehabt, um die Fans wieder ins Boot zu holen. Deswegen ist es super wichtig, dass das gewonnen wurde und vielleicht, ich meine, das hoffen wir immer, aber vielleicht hat das jetzt so den, war das der Brustlöser, die sehen, die Fans stehen dahinter, es kamen wirklich keine Pfiffe, es wurde klar ein bisschen leiser nach dem 0-1 und auch nach dem 1-2, weil es auch so kurz nach der Pause fiel. Aber eigentlich war das Stadion da und hat die Unterstützung gebracht. Was jetzt natürlich wieder dagegen spricht, was eigentlich, ja, ich weiß es nicht. Also einerseits bin ich froh, wenn ich mir angucke, gegen wen noch spielen, ist es eigentlich aus der unteren Hälfte nur noch Regensburg. Der Rest ist alles Platz 9 aufwärts oder Platz, nee, doch 9 aufwärts. Was in unserem Fall aber eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil gegen die Teams von unten haben wir bis jetzt scheiße ausgesehen, außer gegen Darmstadt haben wir nicht wirklich was auf die Kette gekriegt. Andererseits hast du denn da doch Lautern, den HSV. Ich hatte letzte Woche oder vor dem Spieltag noch gesagt, ja, der HSV im April ist auch immer so ein Spezial-HSV. Die letzten Jahre hat er da immer die Federn gelassen. Aber so sieht's jetzt gerade nicht aus. Der HSV sieht wirklich mal so aus, als ob der auf Aufstiegskurs ist und sich das nicht mehr vom die Butter vom Brot nehmen lässt. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich rechne fest mit einer Niederlage gegen den HSV. Eigentlich.
Ja, alles andere wird einen schon wundern.
Alles andere wird, ist jetzt auch wurscht. Also wenn es denn wirklich 2-0 steht, dann ist es auch egal. Dann sollen sie sich bitte schon keine gelben Karten sammeln, nicht mehr verletzen oder so. Ob sie dann 5-0 oder 6-0 sich abschießen lassen, das spielt bei unserem Torverhältnis keine Rolle mehr. Also wir können es nicht mehr versauen. Wir können auch nicht mehr auf Ulm oder Münster aufholen. Das Ding ist gegessen. Wenn es wirklich zur Halbzeit, sag ich mal, verloren ist und du wirklich so weit abgeschlagen bist, dass du das nicht mehr aufholen kannst unter realistischen Umständen, dann bitte schont die Spieler, wechsel nochmal durch und geh dann das gegen Lautern. Also ich rechne gegen den HSV mit gar nichts. Wäre, glaube ich, aber auch nicht groß enttäuscht, wenn es so wäre, weil ich glaube nicht, dass das als gesetzt zu sehen ist. Ich meine, in Hamburg haben wir sowieso immer schlecht ausgesehen. Wenn wir gegen HSV irgendwie eine Chance hatten, dann war es immer zu Hause. Auswärts war das die letzten Jahre immer mit 4 Gegentoren und gut gespielt, aber trotzdem verloren.
Ich würde das Spiel erstmal noch nicht verloren geben, weil 5 Euro ins Phrasenschwein, in dieser Liga kann halt jeder jeden schlagen, auch wenn klar der HSV gerade echt einen Lauf hat und gut unterwegs. Und da ist halt eine andere Wucht nochmal im Stadion, als jetzt bei uns dahinter ist. Klar, die HSV-Fans im Moment auch euphorisiert. Mhm. Das können wir halt nicht in die Waagschale werfen, weil Benny Kessel hat es ja auch gesagt, wir müssen unsere Heimspiele gewinnen. So, das ist jetzt, wird jetzt die Grundlage sein dessen, was da kommt. Es ist halt ein gefährlicher Sieg, weil wir haben trotzdem nicht gut gespielt. Klar war Paderborn eine starke Elf, aber unser Spiel entschlüsselt haben im Moment, muss man leider sagen, mehr oder weniger alle Mannschaften. So auch die unten. Es gibt Gründe, warum wir gegen die nicht gewinnen, weil die genau wissen, was sie gegen uns machen müssen. Ich meine, Tempelmann ist mittlerweile seit wie vielen Spielen nicht mehr groß aufgetaucht. Also auch der Anfangsschwung ist auch irgendwie weg, da wissen die auch. Wobei der hat sehr, sehr fleißig nach hinten gearbeitet, muss man sagen. Ich habe da mal ab und zu beobachtet, was er da so trieb, weil er offensiv halt überhaupt gar nicht zur Geltung kam. Bas ist mir eigentlich nur durch seinen Fehler aufgefallen, den er da zusammen mit Köhler fabriziert hatte. Auch da ist irgendwie, da stellen sich die Gegner halt drauf ein. Das war jetzt so ein glücklicher Moment, wo die beiden halt nochmal viel bewegt haben, aber das darauf können wir halt auch nicht mehr bauen. So, Tachi, entdeckt wieder den Torjäger in sich, da kann man ein bisschen drauf hoffen. Philipp wird jetzt natürlich nochmal aufblühen, das ist auch zu hoffen.
Hoffentlich, ja.
Was der Sieg wert ist, sind erstmal 3 Punkte wert, aber ob er mir eine Richtung zeigt, ich weiß nicht, das wievielte Mal in der Saison wir davon sprechen, dass die nächsten Spiele dann wohl mal richtungsweisend werden, aber ich glaube, nie galt es so sehr wie jetzt, weil wie oft hatten wir das gerade nach dem Spiel gegen HSV und keine Ahnung was, wo wir sagten so, okay, alles klar, jetzt wird aber durchgestartet, nee, scheiße, jetzt spielen sie noch schlechter als vorher.
Ist so, ja.
Und deshalb, das ist dieser so, boah, ja, nehmt die Euphorie mit, nehmt diesen Schwung irgendwie mit, nehmt den Glauben an euch, den ihr jetzt wieder mehr habt, mit. Das ist natürlich jetzt ausgerechnet beim HSV, ist so Wohl und Wehe. Wenn wir da was holen, dann geht's, glaube ich, nochmal richtig ab. Auf der anderen Seite ist jetzt natürlich der schwerstmögliche Gegner in der Situation. Also ich
ist so.
Es gefällt mir nach wie vor nicht, was wir spielerisch in die Offensive machen. Jussi hat das ja gepostet, eine Analyse von GSN, wo uns mal hapert. Und man muss halt auch sagen, das Interview von Benny Kessel in der BZ, dass wir zum 28. Spieltag über Standards, über Laufwege, über Flanken reden, das spricht halt irgendwie Bände.
Ja.
So, jetzt werde ich einen Teufel tun und irgendwie das Haar in der Suppe suchen und das Team jetzt schlecht drehen und keine Ahnung was. Die haben gezeigt, da geht auf jeden Fall noch was. Aber wir werden schauen, was rauskommt.
Nur das Beste hoffen. Also, ich hatte irgendwie immer in Erinnerung, dass wir gegen Regensburg am vorletzten Spieltag spielen, aber das ist ja zum Glück schon das dritte Spiel nach Lautern zum Glück. Ja. Weil sonst, das wäre wieder das klassische Spiel. Du spielst gegen einen super schwachen Gegner am vorletzten Spieltag, brauchst einfach nur Gewinn wahrscheinlich, um irgendwie was. Und ja, das wird eh schon wieder so ein Graupenspiel. Aber es ist einfach enorm wichtig. Ich bin sehr froh, dass die Braunschweiger Zeitung in den letzten Wochen so kritisch gerade den Aufsichtsrat beäugt. Ja. Weil wenn man mal ansetzt, damit haben wir ja irgendwann vor, wie lange ist das schon her, 6 Jahre angefangen mit Eintracht lebenslang. Das war ja, nachdem wir uns gegen Cottbus gerettet hatten, haben Kiwi und ich, wir haben zusammengesetzt und mal diesen ganzen Weg von dem Bielefeld 06 bis dahin der Rettung gegen Cottbus nochmal nachzuvollziehen. Das hatte damals 2 Jahre, die wir zusammengefasst haben. Ich habe jetzt die letzte Woche schon überlegt, normalerweise müsste man diesen ganzen Weg von da bis jetzt nochmal, was in den letzten Jahren hier passiert ist, also wenn man sich das nicht nochmal aufschreibt, wie viel Trainer, wann, also man bringt ja wieder schon, war erst Flütmann und Antwerpen war das eine Saison oder war das Schubert und kann sich das gar nicht mehr richtig nachvollziehen, was hier in den letzten Jahren passiert ist. Und merkwürdigerweise wurde ja, das wäre jetzt wieder so ein Fall, wäre jetzt wieder der Fall, dass ein Trainer, der eigentlich am Struggeln ist, dann irgendwie gestärkt wird und weitermachen darf und man absteigt. Das hatten wir mehrfach. Andererseits haben wir dann immer diesen Fall dazwischen, wenn Trainer ihr Ziel erreicht haben, werden sie gerne mal freigestellt, wie Marco Antwerpen oder Michael Schiele, die eigentlich das soll erfüllt haben, oder auch Flütmann damals, das ist genauso merkwürdig. Und da stellt die BZ die richtigen Fragen. Da muss im Sommer irgendwas passieren. Wenn wir absteigen, bin ich mir sicher, da wird irgendwas passieren, dann wird der ganze Club umgekrempelt, glaube ich. Wenn wir jetzt drin bleiben, dann hoffe ich auch, dass das in diesen Positionen passiert, habe aber die Befürchtung, dass man sich das wieder so, wir haben es so wieder geschafft, alles gut, weiter wie bisher und es wird nichts passieren.
Wir leben ja mittlerweile nicht mehr von der Substanz, sondern schon da drunter. Und wie du sagst, seit dem Abstieg 2018, klar, das war so eine Atombombenexplosion auf dem Club, aber es ist ja nichts mehr aufgebaut worden.
Nein.
So, also ja, wir haben jetzt mal wieder ein Scouting immerhin, aber es ist ja nichts passiert. Meine andere Mannschaften haben uns links und rechts überholt. Trotz Aufstiege, die ja, Corona war ein glücklicher Zufall für uns. Ja. Aufstieg unter Antwerpen, mit dem Riesenkader damals halt eben. Der Aufstieg unter Schiele sicherlich eher, ich würde mal sagen, Traineraufstieg.
Ja.
Umso bescheuerter halt diese Aktion, Schiele rauszuschmeißen, obwohl er die Klasse gehalten hat halt eben. Also das hat mir damals aber in aller Ausführlichkeit ja analysiert. So, und seitdem, wir leben von Hand in Mund. Und dass vielleicht die Lunte auf den Tribünen kürzer geworden ist. Ja. Da kann es ja noch so viel Appelle geben und so. Das ist halt mittlerweile so. Und solange die handelnden Personen immer noch die gleichen sind. Die Braunschweiger Zeitung hat es berechtigterweise so Pseudokonsequenzen zieht.
Ja, wird aus dem Aufsichtsrat abgewählt, aber sitzt trotzdem als beratendes Mitglied da.
Beratend.
Also ich habe mich mal jetzt die letzten Tage auch die Frage gestellt, es wurde ja früher unter Thorstens Zeit noch immer gesagt, es wurden ja nicht so große Investitionen in den Kader gesagt. Man hat ja immer gesagt, Steine statt Beine. Es wurde ja viel in die Infrastruktur. Und jetzt, als das vor 2 Wochen bei Studio Blau-Gelb gesagt wurde, wo sie über diese Trainingsbedingungen mit dem Spieler gesprochen hatten, die Trainingsbedingungen, die beeinträchtigt sind, und wenn man diese Videos sieht, da aus den Katakomben und so, dann frage ich mich immer, in was für Infrastruktur wurde denn dieses Geld investiert? Also das NLZ ist da auch nicht in einem Tip-Top-Zustand, habe ich aus mehreren Quellen gehört. Dann frage ich mal, damit lockst du denn wirklich keinen. Du kannst keine riesen Gehälter zahlen, die Trainingsbedingungen sind schlechter als in Elversberg. als Beispiel. Und das Einzige, was du dennoch so hast, sind die Fans. Das Umfeld ist aber gerade, wie du gerade beschrieben hast, ungeduldiger geworden. Also das ist ja auch nicht so, dass da nur noch bedingungsloser Support von den Rängen kommt, weil man einfach in den letzten Jahren durch diese ganzen ja, Täler eigentlich nur gegangen ist, Berg und Tal ein bisschen, und die Lunte kürzer geworden ist. Also kannst du damit auch keinen Spieler mehr groß hinterm Ofen herlocken. Ich weiß ja nicht mal, mit welcher Grundlage man denn hier was Neues aufbauen will. Das ja, erschließt sich mir noch nicht so ganz. Ich hoffe, die handelnden Personen haben da einen guten Plan für den Sommer.
Das Konzept war ja, junge Spieler aufzubauen, na, die man dann auch irgendwie teuer verkaufen kann. Das wird bei Philipp, wenn wir die Klasse halten, funktionieren. Marie hat sich so ein bisschen durchgebissen. Der ist aber auch gerade und Räbiger, gut, hat dann natürlich auch viel Pech mit Verletzungen, ja. Aber auch der ist ja eher oder hat eher übersichtliche Einsatzzeiten bekommen, oder beide haben übersichtliche Einsatzzeiten bekommen. So, und zwar ist in der Winterpause schon wieder so, hast so schlecht dagestanden, dass du eben doch wieder mit Leihspielern den Kader irgendwie aufpäppeln musstest, damit du irgendwie auf Teufel komm raus noch eine Chance hast, die Klasse zu halten. Das heißt, das ist mal wieder ein Konzept, was erneut nicht trägt. Es ist kein Vorwurf, dass das gemacht wurde, aber dass in der Winterpause schon wieder eine Situation da war, wo solche Notpläne aus der Schublade gezogen werden mussten, ja, oder aufgebaut werden mussten, so, und wieder keine Konstanz in Kader kommt halt eben so. Und ich weiß nicht, ich habe genau wie du die Befürchtung, hält man jetzt die Klasse, passiert wieder gar nichts. So, und es muss echt richtig viel passieren. Ich habe es mit Anna in der letzten Folge drüber geredet, dieses nicht vorhandene Kommunikationsverhalten, dieses Zurückziehen ins Schneckenhäuschen. Jetzt sind sie ja mal wenigstens mit dem Video von Fabio Kaufmann nach vorne gegangen und haben da Benny halt mal die Fans aufpeitschen lassen. Aber das sind so Kurzfristeffekte. Ja. So, und es gab immer mal Ansätze und die sind wieder versandet halt eben. Und ich finde immer diese Krisenkommunikation, also die nicht vorhandene, ich verstehe es einfach nicht. Das geht nicht. Man kann nicht eine Krise einfach laufen lassen und die Fans sich selbst überlassen.
Man kann bei der kleinsten Kritik nicht immer sofort die beleidigte Leberwurst spielen, sich in sein Schneckenhaus zurückziehen. Und zu diesem Aufbau, das ist blöd jetzt noch, aber natürlich muss Benny mit dem arbeiten, was teilweise Peter Vollmer noch so an Verträgen dagelassen hat. Der hatte halt nur mal ein anderes System. Der hatte halt immer seine 2-Jahres-Verträge und dann nochmal so die Leihspieler reingeholt. Gut. Aber deswegen sind die Verträge ja auch so, wie sie sind, und Benny musste das ja nun so übernehmen. Dann, hatten sie sich ja nun vorgenommen, das, so wie du gerade beschrieben hast, mit jungen Spielern aufzubauen und langfristige Verträge mit denen zu schließen. Nun, das hat ja nun nicht funktioniert Anfang der Saison. Also musst du ja dann irgendwie wieder reagieren, gegensteuern und bist dann doch wieder auf dieser Leihspielerschiene, was wir vorher hatten. Was ich mir jetzt mal frage, das ist ja nicht das erste Mal. Es ist immer dieser Moment im Winter, wenn denn die Kacke richtig am Dampfen ist, da müssen wir dann nochmal die Sponsoren nochmal, bitte, 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 gebt uns nochmal ein bisschen was. Alter, gib doch bitte im Sommer, oder frag da, wir brauchen mehr Geld im Sommer, um von Anfang an ein konkurrenzfähiges Team zu haben. Es kann nicht immer dann nochmal diese Sponsoren-Battle-Runde im Winter stattfinden. Das muss irgendwie möglich sein. Die geben ja das Geld irgendwie merkwürdigerweise. Es wäre einfacher, wenn das Geld investiert werden kann, wenn man es braucht im Sommer, um nicht wieder die erste Hinrunde mit 13 Punkten abzuschließen und dann wieder so ein Aufruhrrennen starten zu müssen. Ich verstehe das alles nicht. Also es ist ja wahrscheinlich Braunschweiger Klüngel at its best, so gesamt gesehen.
Ja, ich wiederhole ein altes Mantra. Ditzinger war damals eine große Chance für den Verein, ganz offensichtlich. Das hat sich sehr, sehr extrem herauskristallisiert aus meiner Sicht.
Ja.
Leider vertan, die Chance.
Leider vertan.
Der Eintracht-Fan schwelgt da doch lieber in der Vergangenheit scheinbar, aber auch da
ist so.
Sind viele hoffentlich mittlerweile auch von weg und aufgewacht und sehen, dass es so nicht weitergeht. Das Zehren von vergangenen Taten sichert ihr halt keine Zukunft.
Ja, das ist, also die Vergangenheit, das ist nicht nur 67 und so, das ist ja mittlerweile wirklich auch diese Bohle-Gruppe, Domi, Lieberknecht, Ehrer, die wird ja mittlerweile auch bei jedem wieder so rausgeholt, damals und so. Ja, das war wirklich, also wahrscheinlich, das ist ja das Deprimierende eigentlich. Es war mit Sicherheit, nehme ich mal an, in meiner Eintracht-Karriere so als Fan der Höhepunkt. Höher wird's nicht gehen als das, was wir da erlebt haben mit Bundesliga. Aber irgendwie muss man sich davon jetzt so ein bisschen frei machen und nach vorne gucken, ein Konzept entwickeln und nicht immer nur in den schönen, guten Zeiten von früher leben. Das bringt einen nicht weiter. Dann kommt halt Sandhausen oder Elversberg, Ulm, wie auch immer. Und zieht, oder Magdeburg, best Beispiel, ziehen an einem vorbei, wo die ähnliche Bedingungen eigentlich haben, so Grundvoraussetzungen wie wir.
Bei Sandhausen gerade hart an der Regionalliga arbeitet.
Ja, sie arbeiten im Abstieg. Ja, Elversberg und Magdeburg, nehmen wir die.
Ja, in diesem Sinne, jetzt sind wir doch wieder
so positiv.
Jetzt sind wir doch gestartet, in Abgründe abgetaucht, aber das ist so wie
Eintracht-Fans in den Nutshell.
Da müssen wir mal uns an die eigene Nase fassen. Also in diesem Sinne, wir freuen uns ausdrücklich über die drei Punkte, über die erkämpften drei Punkte, nehmen das gute Gefühl mit. Also ist jetzt kein Spruch, sondern das nehme ich wirklich mit aus dem Stadion. Das war schon toll, sich alle in den Armen lagen, Riesenstimmung. Also die letzten 20 Minuten auf jeden Fall nach dem Ausgleich, glaube ich, so mit Abstand sogar die beste Stimmung im Tempel hat sogar, fand ich nochmal ein HSV-Spiel getoppt.
Ja.
Wenn wir jetzt noch beim HSV vielleicht sogar punktetechnisch oder leistungstechnisch zumindest, also da echt was reißt, wo du denkst, okay, jetzt nimmt das Ganze doch nochmal Schwung auf. Wir hoffen einfach mal das Beste, auch da zitiere ich die Kollegen der Braunschweiger Zeitung, auch wenn etwas viel über Hoffnung geredet wird, aber egal, das ist nun mal das, was uns noch bleibt. In diesem Sinne, wir werden das weiter beobachten und kommentieren. Tobi, nochmal herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich wünsche dir alles Gute
und ebenso.
Wir sehen uns.
Ciao.
Mach's gut, ciao.